Wir haben euch ja erzählt, dass wir heute etwas aus einem Buch lesen, Das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer. John Mark Comer hat mehrere Bücher geschrieben, zwei Bücher, die uns hier in den Predigten, die wir jetzt schon gehalten haben oder in den nächsten Wochen halten werden, sehr beeinflusst haben. Das eine heißt Leben vom Meister lernen, Practicing the Way, und das andere ist Das Ende der Rastlosigkeit. Und dazu wollen wir jetzt als erstes nochmal den Autor selbst zu Wort kommen lassen.
Dallas Willard once called hurry the great enemy of spiritual life in our day. 5 years ago, I was leading a megachurch and living in a city and working insane hours, in a hurry all of the time, addicted to my phone. I knew something was off in my soul. I just could not put my finger on what. When I first heard that line, it hit me, that's it. Hurry is the issue underneath so many of the other issues in my life. I mean, if you think about it, hurry is incompatible with the love, joy, and peace that are right at the center of Jesus' vision of life in the kingdom of God. But the aha moment for me was when I realized the solution to this problem is not more time. Willard said that iconic line to a mentee of his, John Ortberg. And in response, John said, what else do I need to know? Willard thought about it for a moment, and then he said, there is nothing else. You must ruthlessly eliminate hurry from your life.
So, wir haben also ein Problem. Zeit. Aber der Knackpunkt ist, die Lösung ist nicht mehr Zeit. Ich ertappe mich regelmäßig dabei, dass ich sage, ich wünschte, der Tag hätte 10 Stunden mehr. Noch während ich es sage, wird mir klar, dass meine Logik fehlerhaft ist. Denk mal darüber nach. Selbst wenn Gott ein Flaschengeist à la Robin Williams wäre, der nur dazu da ist, mir jeden Wunsch zu erfüllen, und er würde die Struktur des Universums so verändern, dass der Tag tatsächlich 10 Stunden länger wäre, was würde ich dann wohl mit diesen 10 Stunden machen? Das, was die meisten Menschen tun würden, sie mit noch mehr Dingen füllen. Und dann wäre ich noch müder und ausgebrannter, emotional noch mehr am Ende und geistlich noch gefährdeter als jetzt schon. Nur um das klarzustellen, ich würde die Zeit, die zusätzliche Zeit, mit guten Dingen füllen, sogar mit fantastischen Dingen. Ich würde wieder Musik machen, die Pathetik auf dem Klavier meistern, eine Band gründen, Anna Karenina lesen, dann die gesamte Bibliothek von David Foster Wallace, mich ehrenamtlich in der Schule meiner Kinder und bei der täglichen Essensausgabe für Obdachlose in unserer Gemeinde engagieren, die Nachbarn öfter einladen, mehr Zeit mit den Kindern verbringen, ein exzellenter Koch werden, ja, das auf jeden Fall, mich im Fitnessstudio anmelden, flache Bauchmuskeln und Tapas, reisen vor allem an Orte, wo ich besagte Bauchmuskeln zeigen kann, wieder zur Schule gehen, endlich The West Wing zu Ende sehen. Ich habe in Staffel 5 aufgehört. Gedichte schreiben. Ich glaube, ich habe meine zusätzlichen 10 Stunden aufgebraucht und noch ein paar mehr. Schon wieder dasselbe Problem. Was würdest du machen? Basejumping? Einen Wintermantel stricken? Eine gemeinnützige Organisation gründen? Was auch immer du tun würdest, du würdest wahrscheinlich genauso enden wie ich, noch erschöpfter als jetzt. Was ich damit sagen will, die Lösung für ein überfrachtetes Leben ist nicht mehr Zeit. Die Lösung ist, unser Leben zu entschleunigen und auf das Wesentliche zu beschränken. Es gibt jede Menge scharfsinniger, säkularer Denker, wie etwa Greg McKeown und Joshua Fields Milburn, die über Essentialismus und Minimalismus schreiben, was großartig ist. Ich verschlinge diese Bücher. Aber diese Ideen sind nichts anderes als das, was die Schüler von Jesus seit Jahrtausenden sagen. Wir werden uns gleich mal damit beschäftigen, inwiefern Zeitnot und der Weg, den Jesus gelehrt hat, sich berühren. Aber fangen wir erst mal mit dem ersten Buch Mose an. Dem Auftakt zur Bibliothek der biblischen Schriften.
1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. 1. Mose 2, Vers 7. Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
In der Erzählung über unseren Ursprung heißt es, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind, aber auch, wir sind aus der Erde geformt. Bild Gottes und Erde, Lehm, Staub. Nach dem Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, bedeutet, dass wir voller Potenzial sind. Wir haben die Fähigkeit des Göttlichen in unserer DNA. Wir sind Gott ähnlich. Wir wurden geschaffen, um sein Verhalten abzubilden, um zu regieren wie er, um die Rohstoffe unseres Planeten zu sammeln und daraus eine Welt zu gestalten, in der die Menschen und alle anderen Geschöpfe ebenfalls blühen und gedeihen können. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Wir sind auch aus Erde gemacht, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Wir sind die allerersten biologisch abbaubaren Verpackungen. Das heißt, wir werden mit Grenzen geboren. Wir sind nicht Gott. Wir sind sterblich, nicht unsterblich, endlich, nicht unendlich. Bild Gottes und Staub, Möglichkeiten und Grenzen. Eine der wichtigsten Aufgaben unserer Ausbildung bei Jesus ist es, sowohl unser Potenzial als auch unsere Grenzen auszuleben. Momentan wird viel darüber geredet, wie man sein Potenzial voll ausschöpfen kann. Und ich bin voll dafür. Wag dich aus der Deckung, riskiere alles, hab Vertrauen. Verfolge den Traum, den Gott in dein Herz gelegt hat. Werde die beste Version dessen, wozu du geschaffen wurdest. Aber auch das ist nur die halbe Wahrheit. Wovon man sehr wenig hört, innerhalb oder außerhalb der Kirche, ist, dass es auch darum geht, die eigenen Grenzen zu akzeptieren. Das klingt nicht gerade nach einem New York Times Bestseller, was? Akzeptiere deine Grenzen, wie du mit deiner Sterblichkeit und kosmischen Unbedeutsamkeit Frieden schließt. Auch wenn mein Verlagsteam fantastisch ist, ich bezweifle, dass sie sich darauf einlassen würden. Wir leben in einer Kultur, die alle Grenzen überschreiten will, statt sie zu akzeptieren. Wir wollen Zeit und Raum überlisten. Wir wollen sein wie Gott. Jeden neuen Film sehen, jeden Podcast hören. Jedes neue Buch lesen und die Klassiker nicht zu vergessen. Jede Platte hören, zu jedem Konzert gehen, jeden Roadtrip machen, in jedes Land reisen, noch ein Stempel in den Reisepass bitte. In jedem neuen Restaurant essen, bei jeder neuen Kneipeneröffnung mitfeiern und mit jedem neuen Gesicht anfreunden. Jedes Problem in der Gesellschaft lösen, in jedem Bereich an die Spitze kommen, jeden Preis gewinnen, auf jede neue Liste des Who's Who kommen. Hashtag YOLO, das steht für You only live once, also du lebst nur einmal. Hashtag FOMO, das steht für Fear of missing out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und Hashtag bin so im Stress, krieg keine Luft mehr. Hast du schon mitgekriegt, dass man inzwischen von einer Entertainment-Angststörung spricht? Fantastisch. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem es so viel gutes Fernsehen, Filme und Kunst zu konsumieren gibt, dass ich jedes Mal, wenn mich jemand fragt, ob ich schon XY gesehen habe, sofort einen Anflug von Panik verspüre. Ernsthaft? Noch eine Sendung, die ich in meine Favoritenliste aufnehmen muss? Wie gesagt, ich bin bei The West Wing schon 3 Staffeln im Rückstand. Wo war ich in den späten 90ern? Und jetzt habe ich mitgekriegt, dass es eine britische Indie-Serie The Night Manager gibt, die ich anscheinend einfach sehen muss, wenn ich überhaupt eine Chance haben will, cool und kultiviert zu sein. 20 Stunden, die ich nicht habe, futsch. Aber ich habe auch eine gute Nachricht, eine ganz großartige sogar. Du kannst nicht alles machen. Ich übrigens auch nicht. Wir sind Menschen, begrenzt durch Zeit und Raum. Wir können immer nur an einem Ort gleichzeitig sein. Auch wenn es nervt, wir haben nicht die Fähigkeit, allgegenwärtig zu sein. Wir haben Grenzen, sehr viele. Zu den Grenzen gehören die folgenden, aber das sind bei weitem nicht alle. Unser Körper. Wie ich schon sagte, anders als Luke Skywalker können wir immer nur an einem Ort gleichzeitig sein. Daher der penetrante Hinweis auf die Grenzen. Unser Verstand. Wir können, wie Paulus in diesem Vers sagte, wenig erkennen. Und das Problem ist, dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Niemand ist eine Enzyklopädie. Wir alle übersehen Dinge, wie das prophetische Wort sagt, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Was wir nicht wissen, kann und wird uns oft schaden. Auch unser IQ, der nicht gleichmäßig in der Menschheit verteilt ist, schränkt uns ein. Ja, der Verstand ist wie ein Muskel und wir können ihn bis zu seinem vollen Potenzial trainieren. Aber egal, wie viel ich lese oder studiere oder wie viele Abschlüsse ich mache, ich werde einfach nie dieselbe Intelligenz haben wie etliche der Menschen, zu denen ich am meisten aufschaue. Das ist eine ziemlich große Einschränkung. Unsere Begabungen. Ähnlich wie oben erwähnt, werde ich einfach nie dieselben Gaben haben wie viele der Menschen, zu denen ich am meisten aufschaue. Aber uns zu vergleichen, raubt uns nur unserer Freude, stimmt's? Was auch immer dein Ding ist, Kinder großziehen, malen, Musik, ein Unternehmen aufbauen, Origami, es wird immer jemanden geben, der es besser kann als du, immer. Das tut weh, oder? Aber warum eigentlich? Warum tun wir Menschen uns so schwer damit, sowohl die, die begabter sind als wir, als auch unsere eigenen Errungenschaften zu feiern? Warum nehmen wir als Maßstab für Erfolg das Magnum Opus irgendeiner Berühmtheit und nicht mehr unseren eigenen Schweiß und unsere Tränen? Unsere Persönlichkeit und unsere emotionale Grundausstattung. Wir haben nur eine begrenzte Kapazität. Ich bin ein introvertierter Mensch. Ich bin eigentlich sehr beziehungsorientiert, aber mein Beziehungsspeicher ist klein. Außerdem bin ich von Natur aus melancholisch. Ich gebe es nur ungern zu, aber manche Menschen haben viel mehr Kapazitäten als ich. Sie können mit mehr Menschen in Beziehung treten, mehr Verantwortung tragen, mehr Stress bewältigen, mehr Stunden arbeiten, mehr Menschen führen und so weiter, als ich es mir je erträumen konnte. Selbst wenn ich in Höchstform bin, komme ich da nicht ran. Unsere Herkunftsfamilien. Keiner von uns beginnt bei Null. Manche stehen von Anfang an mit beiden Beinen im Leben. Andere hinken von Anfang an. Eine Mutterwunde, ein abwesender Vater. Nominelles oder nicht vorhandenes Vertrauen in unsere Eltern. Ererbte Armut. Unsere Familien setzen unserem Leben einige Grenzen, bevor wir überhaupt aus dem Mutterleib kommen. Unsere sozioökonomischen Ursprünge. Amerika ist auf dem Mythos einer klassenlosen Gesellschaft aufgebaut. Ein Mythos, hinter dem sich ein Abgrund an Ungerechtigkeit verbirgt. Die Wahrheit ist, dass selbst in unserem Land der unbegrenzten Möglichkeiten manche Menschen einfach mehr Möglichkeiten haben als andere. Eine der großen Tragödien Amerikas ist, dass Privilegien nur allzu oft, wenn nicht sogar meistens, mit der Hautfarbe zusammenhängen. Wenn du so bist wie ich, weiß, männlich, aus der Mittelschicht, wird dir nach einer Weile klar, dass du das Wettrennen mit einem deutlichen Vorsprung begonnen hast, während mancher deiner Freunde weit hinter dir starten mussten. Die Bedingungen wurden zu deinen Gunsten manipuliert und das gilt für die meisten westlichen Gesellschaften. Aber egal, wie weit oben wir in der westlichen sozialen Hierarchie angefangen haben, es gibt immer jemanden, der noch weiter oben steht, immer. Ausbildung und Karriere. Wenn du die Schule geschmissen hast, ist das eine Einschränkung. Wenn du an einer renommierten Uni einen Doktortitel gemacht hast, ist das seltsamerweise auch eine. Dein Beruf kann dich einschränken, weil er schlecht bezahlt ist oder die Energiereserven deines Körpers stark beansprucht. Oder weil du so erfolgreich bist, dass du irrsinnig viel arbeiten musst, nur um das Pensum zu schaffen. Die Lebensabschnitte und die damit verbundene Verantwortung. Wie Studium, Kinder großziehen oder alte Eltern pflegen. In manchen Phasen haben wir einfach nur sehr wenig Zeit, die wir verschenken können. Viele haben festgestellt, dass wir meist wenig Geld haben, wenn wir jung sind, aber wir haben Zeit. Vor allem, wenn wir Single sind. Aber wenn wir älter werden und uns für die Zwänge entscheiden, die unser Leben bestimmen, wendet sich das Blatt. Viele haben jetzt Geld, aber wenig Zeit. Ich gehe auf die 40 zu. Ich besitze ein Haus, habe genug Geld, um gelegentlich essen zu gehen und mache sogar alle paar Jahre Urlaub in Kauai. Dinge, von denen mein 20-jähriges Ich nur träumen konnte. Aber ich habe so gut wie keine freie Zeit. Mit meiner Arbeit als Pastor und meiner noch wichtigeren Arbeit als Ehepartner und Vater sind meine Tage randvoll gefüllt. Eine Familie zu haben ist eine Einschränkung. Ich habe darüber nachgedacht, meine Kinder umzubenennen in Einschränkung 1, Einschränkung 2 und Einschränkung 3. Sie kosten mich etwas. Und das gilt für jede Beziehung, die du hast. Aber besonders für die Beziehung zu deinen Kindern gilt, sie kosten eine enorme Menge an Zeit, Energie und Aufmerksamkeit. Das ist nicht schlecht, es ist wunderbar, aber es ist eine Einschränkung für diesen Lebensabschnitt, der meist über 2 Jahrzehnte andauert. Unsere Lebensspanne. Das sind etwa 80 Lebensjahre, wenn wir sie geschenkt bekommen. Eine Garantie gibt es nicht. Aber ob wir nun 18 oder 108 Jahre alt werden, das Leben ist vergänglich. Ein neutestamentlicher Schriftsteller nannte es einen Nebel am Morgen, Jakobus 4, Vers 14. Wir haben einfach keine Chance, alles zu tun, zumindest nicht hier auf der Erde. Gottes Ruf in unserem Leben. Ich zögere, das zu sagen, weil es leicht falsch verstanden werden kann, aber es gibt Grenzen für Gottes Ruf an jeden von uns. Ich denke an den Neid von Petrus auf die Berufung von Johannes gegenüber seiner eigenen weniger angenehmen Perspektive, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden. Jesus musste Petrus liebevoll zurechtweisen. Was geht das dich an? Folge du mir nach. Johannes 21, Vers 22. Viele von uns müssen genau diese Worte hören und darin Freiheit finden. Ist diese Liste vollständig? Natürlich nicht. Es ist nur eine Auswahl. Ich will damit sagen, dass wir nicht nur zeitlich begrenzt sind, sondern auch emotional, sozial, wirtschaftlich und in vieler anderer Hinsicht. Was wäre, wenn diese Einschränkungen nicht etwas sind, das wir bekämpfen müssen, sondern etwas, das wir dankbar als Wegweiser für Gottes Ruf an unserer Seele annehmen sollten? Folgender Satz von Peter Scazzaro ist doch genial, oder? Wir finden Gottes Willen für unser Leben in unseren Grenzen. Ich lese den Satz nochmal. Wir finden Gottes Willen für unser Leben in unseren Grenzen. Nur um das deutlich zu machen, dasselbe gilt für unser Potenzial. Meine Worte könnten leicht verdreht oder falsch interpretiert werden, um etwas zu sagen, das bestenfalls unamerikanisch und schlimmstenfalls ungerecht ist. Aber ich bezweifle, dass es Jesus darum ging, arme Menschen zur Mittelschicht oder Menschen aus der Mittelschicht zu Reichen zu machen. Jesus hat die Armen im Geiste, Matthäus 5, Vers 3, zu Tausenden glücklich gepriesen, gab ihnen die Bergpredigt und schickte sie dann nach Hause, immer noch arm, aber gesegnet. Jesus hat das Ziel, verwundete Menschen heil zu machen. Das führt oft zu mehr Geld, mehr Möglichkeiten oder mehr Einfluss. Und ich bin voll dafür. Schließlich wurden wir geschaffen, um die Erde gut zu verwalten. Nichts macht mir mehr Freude, als zu sehen, wie Männer und Frauen den ihnen zugedachten Platz als liebevolle, weise, kreative und vollmächtige Verwalter der Schöpfung Gottes in der Gesellschaft annehmen. Ich will damit nur sagen, Grenzen sind nicht nur schlecht. Oft sind sie es, wie wir Gottes Willen für unser Leben finden. Und die wichtigste Grenze, die wir alle teilen, ist die Zeit. Ganz unabhängig davon, wie gut oder schlecht unser Start ins Leben war oder wie klug wir sind oder wie hart wir arbeiten oder wie sehr wir Typ D oder G sind, das heißt dominant oder gewissenhaft. Es spielt keine Rolle, ob du CEO eines multinationalen Unternehmens oder pensionierter Schulbusfahrer bist, ob du Single bist oder 7 Kinder großziehst, ob du im Windkanal einer Weltstadt oder auf einer Farm in der Mitte von Kansas ohne Mobilfunk oder Internetanschluss lebst. Niemand hat mehr als 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Wir können einfach nicht alles sehen, lesen, im Fernsehen anschauen, schmecken, trinken, erleben, sein oder tun. Das ist keine Option.
Grenzen sind nicht schlecht. Oft sind sie es, wie wir Gottes Willen für unser Leben finden. Gott hat uns immer wieder in seiner Schöpfung Grenzen gesetzt. Psalm 147, Vers 14. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Psalm 90, Vers 12. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Psalm 74, Vers 16 bis 17. Dein ist der Tag, dein ist auch die Nacht. Du hast Gestirn und der Sonne die Bahn gegeben. Du hast allem Land seine Grenze gesetzt. Sommer und Winter hast du gemacht. Du hast dem Wasser Grenzen gesetzt, die es nicht überschreitet. Auf Psalm 104, Vers 9. Du hast dem Wasser Grenzen gesetzt, die es nicht überschreitet. Nicht noch einmal bedeckt es die ganze Erde. Die Grenze, die wir alle teilen, ist vor allen Dingen die Zeit.
Das Leben besteht aus einer Reihe von Entscheidungen. Jedes Ja ist ein tausendfaches Nein. Jede Aktivität, der wir Zeit widmen, ist eine von tausend anderen Aktivitäten, denen wir keine Zeit widmen können. Wir müssen lernen, Nein zu sagen, ständig. Wie Anne Lamott so humorvoll feststellte, Nein ist ein vollständiger Satz. Und wir müssen ihn in unseren Wortschatz aufnehmen. Um es mit den Worten von Henry David Thoreau auszudrücken, wir müssen wohlüberlegt leben. Ich habe gerade seine berühmten Memoiren Walden gelesen, in denen er beschreibt, wie er 2 Jahre lang in den Wäldern lebte, um sein Leben zu entschleunigen und zu vereinfachen. Sieh dir diesen Abschnitt an. Ich ging in die Wälder, denn ich wollte wohlüberlegt leben und nur den wesentlichen Dingen des Lebens gegenüberstehen. Ich wollte versuchen, ob ich nicht seine Weisheiten empfangen könnte, damit ich nicht in der Todesstunde inne würde, dass ich gar nicht gelebt hatte. Ertappst du dich manchmal bei dem heimlichen Verdacht, dass du auf deinem Sterbebett von dem nagenden Gefühl heimgesucht werden könntest, du hättest in all der Eile und Geschäftigkeit und hektischen Aktivität irgendwie das Wichtigste verpasst? Du hast ein Unternehmen gegründet, aber deine Ehe ruiniert. Du hast deine Kinder auf teure Privatschulen geschickt, aber ihnen nie vermittelt, wie man mit Jesus lebt. Du hast einen Titel vor deinem Namen, aber du hast auf die harte Tour gelernt, dass Intelligenz nicht dasselbe ist wie Weisheit. Du hast viel Geld verdient, bist aber nie reich an den Dingen geworden, die am wichtigsten sind, was ironischerweise gar keine Dinge sind. Du hast alle 14 Staffeln von der aktuellen Top-Trend-Serie gesehen, aber nie gelernt, das Gebet zu lieben. Das ist der erschreckendste Aspekt für dieses Thema für mich. Die meisten von uns verschwenden Unmengen an Zeit. Ich selbst eingeschlossen. Bei all dem Gerede über Zeitnot und Überlastung sind wir mal ehrlich. Das meiste davon ist selbstverschuldet. Philipp Zimbardos jüngste Studie über die Krise der Männlichkeit in der westlichen Kultur hat ergeben, dass der durchschnittliche Mann bis zum Alter von 21 Jahren 10.000 Stunden mit Videospielen verbringt. 10.000 Stunden. Ich denke an die Forschung zu diesem Thema. In 10.000 Stunden könnte man jedes Handwerk erlernen oder ein Experte auf jedem Gebiet werden, von sumerischer Archäologie bis zum olympischen Wasserwall. Du kannst deinen Bachelor- oder Masterabschluss machen. Du kannst das Neue Testament auswendig lernen. Oder du kannst das 4. Level von Call of Duty schaffen. Und wie wir unsere Zeit verbringen, so verbringen wir auch unser Leben. Es entscheidet darüber, wer wir werden oder nicht werden. Ich habe bei einigen Leuten den Ruf, ein Leser zu sein. Ich lese 2 oder 3 Bücher pro Woche, was normalerweise etwa 125 Bücher pro Jahr ergibt. Und ich schätze, damit liege ich ziemlich gut, dachte ich jedenfalls, bis ich die Berechnungen von Charles Chu las. Der durchschnittliche Amerikaner liest 200 bis 400 Wörter pro Minute. Bei dieser Geschwindigkeit könnten wir alle 200 Bücher pro Jahr lesen, also fast das Doppelte meiner Quote, in nur 417 Stunden. Klingt nach viel, oder? 417? Das ist mehr als eine Stunde pro Tag. Aber rate mal, wie viel Zeit der durchschnittliche Amerikaner pro Jahr mit sozialen Medien verbringt. Die Zahl lautet 705 Stunden. Fernsehen 2737,5 Stunden. Das bedeutet, dass wir alle für einen Bruchteil der Zeit, die wir den sozialen Medien und dem Fernsehen widmen, zu begeisterten Lesern werden könnten, und zwar in n-ter Potenz. Chu klagt: Hier ist die einfache Wahrheit hinter dem Lesen vieler Bücher. Es ist gar nicht so schwer. Wir haben alle Zeit, die wir brauchen. Der beängstigende Teil, der Teil, den wir alle ignorieren, ist, dass wir zu süchtig, zu schwach und zu abgelenkt sind, um das zu tun, wovon wir alle wissen, dass es wichtig ist. Wenn das schon für das Lesen gilt, wie viel mehr gilt es dann für unser Leben mit Gott? Was könnten wir mit Tausenden von Stunden pro Jahr sonst noch anfangen? Statt 20 Minuten Computerspiel auf unserer morgendlichen Busfahrt könnten wir für jeden einzelnen unserer Freunde und Familienmitglieder beten. Statt einer Stunde Fernsehen vor dem Schlafengehen könnten wir die ganze Bibel durchlesen in 6 Monaten. An einem Tag, an dem wir Besorgungen machen und Dinge einkaufen, die wir wirklich nicht brauchen, könnten wir Sabbat feiern. Ein ganzes Siebtel unseres Lebens, das wir der Ruhe, der Anbetung Gottes und der Feier unserer Reise durch Gottes gute Welt widmen. Klar, worauf ich hinaus will, oder? Lange bevor Thoreau in die Wälder ging, sagte Paulus: Achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Ich lese diesen Bibelvers nochmal. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Der letzte Satz kann auf verschiedene Weise aus dem Griechischen übersetzt werden. Nutzt die Lebenszeit. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Nutzt jede Gelegenheit, um Gutes zu tun. Jeder Tag ist eine Chance. Jede Stunde eine Gelegenheit, jeder Augenblick ein kostbares Geschenk. Was wirst du damit machen? Wirst du deine Zeit für triviale Dinge verwenden oder investierst du sie in das ewige Leben? Natürlich wollen die meisten von uns ihre Zeit sinnvoll nutzen, aber viele von uns sind keine Singles wie Paulus oder wir sind nicht finanziell unabhängig und familiär ungebunden wie Thoreau. Zu merken, wie süchtig man ist, wie leicht man sich ablenken lässt, gefällt niemandem. Die bessere Frage lautet also: Wie können wir wohlüberlegt leben, ohne in die Wälder zu ziehen, unsere eigene Nahrung zu suchen oder unsere Familie im Stich zu lassen? Wie können wir mitten im Chaos unserer lauten, schnelllebigen, urbanen, digitalen Welt, die wir unser Zuhause nennen, entschleunigen und wohlüberlegt leben? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Jesus folgen.
Wie können wir mitten im Chaos unserer lauten, schnelllebigen, urbanen, digitalen Welt entschleunigen und wohlüberlegt leben? Eine valide Frage. Die Antwort klingt ganz einfach: Jesus folgen. In Johannes 10, Vers 10, da schreibt Jesus oder da sagt Jesus von sich selber: Der Dieb, und damit meint er den Teufel, der Feind, kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Und ich füge dazu, auch durch Hektik, Druck und das Gefühl, etwas zu verpassen. Und dann sagt Jesus: Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wir sind eingeladen, dieses Leben neu zu entdecken. Und ihr merkt, dieses Thema Jesus folgen, das ist ganz facettenreich und zieht sich auch mitten in unser Leben hinein. Es ist nicht mehr etwas Abstraktes, sondern es ist etwas Konkretes, was mein Leben betreffen kann. Ein Leben mit Grenzen zu führen, also sich der Grenzen einerseits bewusst zu sein und trotzdem in der ganzen Fülle zu leben, ich glaube, das ist es, was Jesus vorgelebt hat. Und Jesus lädt uns ein, von ihm dieses zu lernen, dieses neue und gesunde Verhältnis zu Zeit oder zu den Anforderungen, die das Leben mit sich bringt, scheinbar oder echte, die Grenzen, die unser Leben mit sich bringt, zu verstehen, vielleicht auch zu akzeptieren und gleichzeitig dieses volle Leben zu erleben und zu spüren. Wir laden euch ein, jetzt einige Minuten über das Gehörte nachzudenken. Und ihr dürft es gerne alleine machen, aber wir laden euch auch ein, mit eurem Sitznachbarn oder mit 2, 3 Leuten euch zusammen, die Köpfe zusammenzustecken und euch mal auszutauschen. Manchmal ist es gut, einfach das auch im Gespräch Revue passieren zu lassen, was ihr gehört habt, die Gedanken, die Impulse, die jetzt in den letzten Minuten auf euch eingeprasselt sind. Und wir haben dazu euch 2 Leitfragen mitgegeben oder geben die euch mit, haben die euch aufgeschrieben. Und zwar die erste ist, welche Aussage aus dem, was du in den letzten Minuten gehört hast, hat dich besonders angesprochen? Und die zweite wird dann konkreter. Wenn Jesus zu folgen die Lösung für mein überfrachtetes Leben sein soll, wie kann ich konkret von Jesus lernen, so zu entschleunigen, wohlüberlegt zu leben und meine Zeit weise zu nutzen? Was für Ideen hast du dazu oder hast du damit schon Erfahrungen gemacht, die du mit deinem Sitznachbarn teilen möchtest? Ihr seid eingeladen, es muss keiner, ihr könnt auch das gerne für euch selber bewegen, aber es ist jetzt einige Minuten Zeit, wo ihr, laden wir euch ein. Schnappt euch euren Sitznachbarn vor, hinter euch, einmal die Köpfe zusammenstecken und lasst diese Fragen auf euch wirken. Und vielleicht könnt ihr euch auch ermutigen, wenn ihr das ein oder andere schon selber erlebt habt.